ganz herzlichen Dank für alles, was schon reingegeben worden ist und jetzt auch die Textlesung. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Mein Thema heute ist geistlich erkennen, lernen. Wir dürfen etwas lernen. Wir müssen nicht etwas können, wir dürfen etwas lernen. Nämlich wie etwas aus geistlicher Sicht aussieht. Und zuerst möchte ich dich fragen, auf einer Skala zwischen 1 und 100, wie hoch ist deine Gewissheit, dass Gott dich bedingungslos liebt? Du darfst es einfach für dich überlegen. Auf einer Skala 1 bis 100, wie hoch ist deine Gewissheit, dass Gott dich bedingungslos liebt? Nicht wie müsste es sein oder wie wäre es theologisch richtig. Wie ist es? Weil ich kann dir sagen, Gott liebt dich bedingungslos. Egal was du gemacht hast oder was du nicht gemacht hast, egal was du heute machst oder nicht machst. Aber das heisst noch lange nicht, dass wir die Gewissheit haben. Oft spricht so vieles dagegen. Erfahrungen, Situationen, Enttäuschungen, Verletzungen, eigene Schuld. Manchmal bringen wir das einfach so nicht zusammen, aber ich kann dir einfach sagen, alles, was dagegen spricht, dass du bedingungslos geliebt bist von Gott, ist Lüge vom Teufel. Alles. Also wenn zum Beispiel du gesagt hast, auf dieser Skala, wie hoch die Gewissheit ist, du bist bei 30, dann würde ich sagen, wäre das schon beachtlich. Und dann würde das heissen, 70% ist Lüge vom Teufel und muss verschwinden. Steht dir im Weg, hat dir kein Recht, dir die Gewissheit zu rauben. Und oft können wir aber überhaupt nicht erkennen, aus dem Verstand, aus unserem Gefühl, wie das, was denn uns die Gewissheit raubt. Und darum komme ich auf die Texte, wo wir jetzt einen schon gehört haben, das ist nur einer. Heute eigentlich 4 Predigtexte. Aber nur eine Predigt. Und das ist alles aus dem hörenden Gebet heraus entstanden. Ich mache ja immer mehr Erfahrungen mit dem hörenden Gebet. Mich einfach darauf einlassen, was Gott sagt, nicht was ich weiss. Und so ist das alles zustande gekommen. Und ich jetzt denke, ja, dann bin ich jetzt einfach gehorsam. Es sind die 4 Texte oder Geschichten, Psalm 73, Geschichte, die wir gerade gehört haben, die Auferweckung von der Jairus-Tochter, Geschichte vom verlorenen Sohn oder der 2 verlorenen Söhne und die von den Emmaus-Jünger. Und über all diese Themen da vorne könnte man natürlich eine 10-reihige Predigtserie machen und ich packe alle in eine Predigt rein. Wir gehen gerade mal zum Psalm 73. Der fängt so an. Ein Psalm Asafs. Das ist nicht vom David, das ist vom Asaf. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, die ein reines Herz haben. Ganz sicher, da ist eine Gewissheit gewachsen. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Also da war mit Glauben nicht mehr so viel rum. Da hat es eine Zeit gegeben, wo ganz sicher, nur noch, auf dieser Skala zwischen 1 bis 100, ist nur noch ganz wenig vorhanden gewesen. Fast gestrauchelt. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Und geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Und dann können wir weiterlesen, was sich die Gottlosen einfach alles können erlauben können. Wie viel Einfluss das sie haben. Reichtum, scheinbar Erfolg in allem. Sie können sogar sagen, Gott, wer ist das schon? Wenn es den gibt, dann checkt er sowieso nicht, was da bei meinem Leben läuft. Die können sich alles erlauben. Und ich wäre an dem fast gestrauchelt. Wir lesen nachher weiter. Ach, so habe ich ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Also das mit dem Glauben lohnt sich nicht, oder? Das ist da drin. Denen, die nicht probieren, mit Gott zu leben, die nicht probieren, Gott gefälliges Leben zu führen, denen geht es um Welten besser als mir. Jeden Tag ist eine Strafe für mich. Und an dem ist der Asaf fast gestrauchelt. Hat seinen Glauben fast geschmissen. Vielleicht auch sein Leben geschmissen. Das ist ganz sicher keine einfache Zeit für ihn. Eine dunkle Zeit. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. Kennt ihr das? Überhaupt mal die Situation? Christi bringt nichts. Gott hat mich vergessen, Gott hat mich nicht gern, Gott ist nicht gut. Gut geht vor allem denen, die nicht mit Gott leben. Ich kenne das. Das könnte auch mein Psalm sein, ganz persönlich, ganz ehrlich. Und ich habe auch nachgedacht, ich wollte es begreifen mit meinem Verstand. Aber das geht nicht. Aus unserem Verstand kommen wir da nicht weiter. Und mit den Gefühlen sowieso nicht. Da geht es da in dem Text weiter. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Im Heiligtum Gottes. Das bezieht sich jetzt mal in der Tempelsprache, Heiligtum. Das ist, vielleicht war er vorher immer nur im Vorhof, ganz weit weg. Er ist ins Heiligtum, er hat sich gewagt, Gott zu näher zu kommen und auch sich selber anzuschauen. Und dort hat er erkannt. Er hat ein grösseres Bild erkannt. Es ist ihm wie Schuppen vor den Augen gefallen. Es ist wie eine Blindheit von seinen Augen genommen worden. Und da kommt das Wort erkennen. Hebräisch Yada. Yada heisst Beziehung, Intimität, Erfahrung, Verschmelzung. Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. In der Luthersprache. Das gleiche Wort, Yada. Erkennen. Ganz eine nahe, tiefe, enge Beziehung im Heiligtum Gottes. Im Allerheiligsten. Dort hat er etwas erkannt, wo seine Sicht total verändert hat. Nämlich, es gibt nur ein Ende. Und da geht es nicht nur ums Ende, wo man im Sichtbaren, da geht es um ein Ende in der unsichtbaren Welt. Im Leben nach dem Tod. Es gibt ein grösseres Bild als nur gerade, wow, denen geht es gut. Schau mal das Auto, das der fährt. Und ich komme auf keinen grünen Zweig mit meinem Gott. Es braucht ein Erkennen, ein geistliches Erkennen, um eine Situation wirklich zu sehen, wie sie Gott sieht. Nachher beschreibt er nachher nochmal, als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte. Da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Was ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Mensch? Von der Schöpfung her, dass der Mensch einen Geist hat, dass der Mensch ein Geistwesen ist. Tier hat ein Leib und eine Seele. Der Mensch hat Leib, Seele und Geist. Ich habe das früher auch schon mal angeschaut, für die, die dann vielleicht dabei sind. Wir können es gerne noch mal anschauen, weil es ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch von meinem Leben. Dass ich überhaupt heute noch da bin und nicht gestrauchelt bin, hat mit dieser Erkenntnis zu tun. Ich bin nicht ein Tier. Ich bin ein Geistwesen und ich kann im Geist Gott erkennen in einer anderen Dimension und mich anders sehen, andere Menschen anders sehen, Situationen anders sehen. Und der Seele verstehe ich Verstand, Gefühl, mein Wissen, meine eigene Kraft. Geist heisst, seit von meinem Gewissen, Sehnsucht. Das Wissen, da ist ein Gott und ich will mit ihm Kontakt und er will mit mir Kontakt. Sehnsucht nach echter, auf Wahrheit beruhender Beziehung, Gemeinschaft mit Menschen. Und es ist der Zugang zur übernatürlichen Geistwelt, sprich zu Gott. Gott ist Geist. Und wer ihn anbeten will, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und aus der Kirchengeschichte, durch das römisch-griechische Erbe, die Entmündigung der Leute in der Kirche über Jahrhunderte, plus die Aufklärung in der neueren Zeit, wo die menschliche Vernunft, der menschliche Verstand zur höchsten Instanz erklärt hat, ist uns das Wissen um unseren menschlichen Geist abhanden gekommen. Es ist wie ein Schatten drauf. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Weitgehend in unseren Kirchen ist das kein Thema. Also ich bin als Pastorensohn aufgewachsen, selber Pastor war 24 Jahre. Und jetzt einfach so ab und zu im Herz bin ich sowieso immer noch Pastor. Von all dem habe ich nichts gehört. Und ich war wie ein Tier, wie es da im Psalm 73 steht. Leib und Seele. Und weißt du, wie Christsein aus der Seele, aus der eigenen Kraft, aus dem Verstand funktioniert? Gar nicht. Es ist ein riesiger Krampf. Es ist sehr enttäuschend, es ist sehr frustrierend. Es ist Psalm 73 in Reinkultur. Bis wir ins Heiligtum gehen, bis wir erkennen, ich bin kein Tier, ich bin ein Mensch, ich bin ein Geistwesen. Gott hat mich gewürdigt, ich kann mit ihm Kontakt haben, wenn der Kanal aufgeht. Im 1. Korinther 2 lesen wir, wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit. Was jetzt Aufklärung würde bedeuten. Nicht durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher oder seelischer Mensch aber nimmt nicht an oder vernimmt nichts, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und es geht um eine scharfe Trennung zwischen Geist, Mensch, was ist im menschlichen Geist, was ist in der menschlichen Seele. Und aus dem Verstand kommen wir nicht weiter. Und gerade da im Korintherbrief redet ja der Paulus von dieser menschlichen Weisheit, der Griechen im Griechentum, die Sophia, die Weisheit, wo überall gelehrt worden ist, in allen Farben und Varianten, und man wollte die Welt verbessern durch menschliche Vernunft, schon bei den Griechen. Paulus sagt, liebe Christen, lehnt euch nicht auf das ein, nie. Es tönt schön, es tönt verführerisch, aber es führt immer in eine Sachgasse. Geistlich kann nur geistlich gedeutet werden. Das tönt so ein hochgestochen. Aber du kannst es erleben. Im Geist eine andere Perspektive bekommen für Menschen, für Situationen. Und darum schauen wir die drei Beispiele jetzt an. Jairus Tochter, verlorene Söhne, Emmaus Jünger. Jairus Tochter, haben wir die Geschichte gehört. Jairus, Chef der Synagoge, Vorsteher, liegt Jesus zu Füßen, fleht ihn an. Seine einzig 12-jährige Tochter, also die einzige Tochter, die 12 ist, liegt im Sterben. In den letzten Zügen ist sie in einer Übersetzung übersetzt. Und was wir bewusst ausgelassen haben in dieser Textlesung ist, dann wird Jesus noch abgelenkt. Also das ist der allerhöchste, dringendste Termin, Jesus, du musst jetzt kommen. Und dann kommt dann noch die Geschichte zwischen ihm mit der blutflüssigen Frau, die 12 Jahre blutet hat, alles Geld ausgegeben für alle Ärzte, niemand hat geholfen und sie hat nur den Saum vom Kleid von Jesus berühren. Sie ist geheilt worden und Jesus dreht sich um. Was ist los? Wer hat mich berührt? Und zu dieser Geschichte. Und die Zeit vergeht. Und der Jairus, ich weiß nicht, wie es dem gegangen ist, daneben. Und es ist dann nicht lang gegangen, als sind die Leute gekommen vom Jairus, von seinem Haus, haben gesagt, Jairus, sie ist gestorben. Jetzt muss der Meister nicht mehr bemühen. Schauen wir, wie viele Leute das da von ihm etwas wollen. Das ist jetzt so. Oder wir sehen in dieser Geschichte so eine natürliche, seelische Sicht. So die typisch menschliche Sicht aus dem Verstand, aus dem Gefühl. Zeitnot aus der Situation. Das ist ja sowieso ein Phänomen von unserer Zeit. Es ist zu spät. Und da heisst es so in dem Text, wo nachher Jesus gesagt hat, nein, nein, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Sie wussten, dass sie tot ist. Oder? So der Verstandeschrist, der weiss, wir wissen es, wie es läuft. Wir wissen, wie es ist. Und dann gibt es einen Konflikt, weil jeder weiss, wie es ist. Und man findet immer noch eine Bibelstelle für meine verstandesmäßige Sicht, wo ich doch weiss, wie es ist. Und da kann man sich die Bibel stellen und die Ohren schlagen. Sie wussten. Und da heisst, und sie haben Jesus ausgelacht und gesagt, nein, tut nicht brüllen. Das ist gut. Aber wir können ja das alles verstehen. Ich kann das verstehen. Das, so ticken wir Menschen. Das könnte von mir sein. Zeitnot, nachher zu sagen, oh nein, jetzt habe ich es verpasst. Versief, verschlafen, es ist zu spät, ich habe versagt, bin aufgehalten worden, jemand hat mich abgelenkt. Und ich weiss, wie es ist und wie es jetzt wird sein und alles. Und sie haben gebrüllt und sie haben geschrien und es war ein riesen Drama. Und jetzt haben wir da ganz andere Sichten von Jesus. In einer absoluten Gelassenheit lässt er zuerst einmal den Jairus warten. Also, jetzt musst du dir mal überlegen, es kommt einer, und der hat Rang und Namen, oder? Das heisst, mit dem müsstest du Aufmerksamkeit geben, weil wenn der enttäuscht ist, dann hast du dein Image, der weiss ihn schon, der hat Einfluss. Seine einzige Tochter liegt in den letzten Zügen. Dieses lässt er stehen. Er hat es gespürt, es ist noch nicht Zeit. Wir lesen das im Johannes 5, oder seine geistliche Sicht. Der Sohn macht nichts von sich aus. Nur was er den Vater sieht, tut, das macht er. Es wird auch in dieser Situation sichtbar. Er hat im Geist, im Kontakt mit seinem Vater gesehen, es ist noch nicht Zeit, ich soll noch nicht gehen. Und hat das ausgehalten. Oder die Unabhängigkeit von Menschen, ohne Menschenfurcht, ohne Ansehen der Person. Er sieht vom Vater, es ist noch nicht dran, und dann ist es noch nicht dran. Und er sieht in der, er kommt, nachher geht er, wenn es dann reif ist, dann geht er, zuerst war die Frau noch dran, gewesen, nachher geht er. Kommt in das Haus, sie schreien und machen, und er sagt, wir nicht schreien, sie schläft. Er hat auch, Jesus hat eine andere Sicht für die Menschen. Er hat übrigens eine andere Sicht für dich, als du selber für dich hast, oder vielleicht andere. Vielleicht haben andere dich schon abgeschrieben. Der ist tot. Vielleicht hast du dich schon abgeschrieben. Es ist zu spät. Ich habe es vergeimt. Jesus sieht, sie schläft. Also wissenschaftlich. Eben, sie wussten, oder? Wissenschaftlich erwiesen, ärztlichen Test gemacht, sie ist tot. Aber Jesus hat eine andere Sicht. Und er spricht auf Erden aus, was er im Himmel überkommt. Das ist wie im Vater unser in dem Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn er im Geist sieht, im Himmel, ist vorbereitet, dass das Mädchen jetzt wieder aufsteht, dann spricht er das aus. Das machst du nicht einfach so, oder? Um ein Totenbett über diese Person aussprechen, die Hand nehmen, komm, stand auf. Das machst du nicht einfach zum Spass. Da hat er eine Gewissheit gehabt, eine andere Sicht. Und im Geist können wir so eine Sicht bekommen für Situationen, für Menschen, für Zeitabschnitte. Für etwas, das reif ist oder nicht reif ist. Wir können auf Erden aussprechen, was wir im Geist erkennen. Wir nennen mal die nächste Geschichte. Sehr bekannt sind übrigens alle Geschichten aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 9, Lukas 15, nachher noch Lukas 24. Die berühmte Geschichte, zwei Söhne, ein Vater, der Jünger, verlangt das Erbe, er will abhauen. Vater zahlt beide Söhne aus. Der Jünger geht, verprasst sein ganzes Erbe, kommt noch Hungersnot, sprich. Dazu, er verliert alles, er landet bei der Soi, heisst es. Und Soi, aus jüdischer Sicht, ist eben einfach der unreinste, letzte Ort. Und kurz vor dem Hungertod heisst, da ging er in sich. Das ist ja spannend, wie manchmal, wie tief wir Menschen manchmal fallen, bis wir in uns gehen, bis wir mal einfach mal anfangen zu reflektieren, was mache ich da überhaupt? Und dann heisst es, er kommt zurück. Der Vater sieht ihn schon von Weitem. Rennt ihm entgegen, umarmt ihn, küsst ihn leidenschaftlich, heisst es. Und dann kommt die natürlich seelische Sicht vom Sohn. Ich bin schuldig, ich bin auf ewig schuldig, ich habe es vergeimt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Darf ich einfach bei dir arbeiten für Kost und Logis? Das war lange mein Selbstverständnis als Christ. Ich bin nicht würdig. Andere schon. Ich bin ein unwürdiger Christ. Ich bringe es nicht auf die Reihe. Ich setze mich halt ein. Dann gehöre ich noch niemand dazu. Wir krampfen, aber eigentlich tief drinnen fühlen wir uns nicht würdig, nicht wirklich eingesetzt als Söhne und Töchter Gottes. In Identität voller Scham, Minderwertigkeit, Schuldgefühl. Das treffe ich übrigens in meiner Beratungsarbeit tagtäglich an. Viele davon sind Christen. Unwürdig, voller Scham, Minderwertigkeit, Angst. Ich bin nie mehr würdig, Sohn zu sein, weil ich weiss, ja, was ich vergeimt habe. Ich habe das Erbe verprasst, muss man sich mal vorstellen. Und dann haben wir aber noch den anderen Brüder. Und der Vater, sehen wir jetzt, er reagiert ja anders. Setzt ihn wieder als Sohn ein, sieht ihm den Sohn. Er sieht eine vollkommene Wiedergutmachung, Wiedereinsetzung. Mit denen können wir jetzt nicht so näher darauf eingehen, oder? Der Ring, wo heisst, du bist wieder Erbe, du bist wieder voll eingesetzt als Erbe. Das Kleid von der Gerechtigkeit, Schuhe von der Würde. Es gibt ein Fest, Freude. Und dann kommt der andere Bruder heim und ist voller Wut. Das können wir nachvollziehen, oder? Das ist eine natürliche, seelische, verstandesmäßige, nachvollziehbare Sicht. Der hat die Hälfte von unserem ganzen Hab und Gut verprasst. Und jetzt kommt er an, angekrochen, und dem Vater fällt nichts Gescheites ein, als jetzt einfach Party zu feiern. Und den wieder zu installieren als mein Bruder, als rechtmäßiger Erbe. Das hat einfach den in Rage gebracht. Ja, wie gehen wir mit Fehler und Schuld um? Was haben wir für eine Fehlerkultur? Persönlich, in unseren Gemeinden, in unseren Familien. Weil wir alle haben Erbe verprasst. Materiell, aber auch immaterielles Erbe. Wir alle. Und wie gehen wir mit um? Mit uns selber, mit dem anderen, der es verprasst hat, der den Schaden angerichtet hat. Was ist die natürliche seelische Sicht? Oder aus natürlicher seelischer Sicht bringen wir es nicht mehr her, dass es wirklich gut ist. Wir bringen es nicht her. Da ist etwas zwischenin. Da ist Scham, da ist Schuld, da ist Wut. Da sind Mauern. Es braucht eine geistliche Sicht, ein Erkennen. Wow, was ist das für eine andere Sicht, die der Vater da zeigt? Für Versöhnung, Vergebung, Wiedereinsetzung. Neuen Anfang, ohne Restanzen aus dem Alten. Stell dir vor, wir können eine Partnerschaft leben. Eine Ehepartnerschaft, wo wir einander so im Geist wahrnehmen können. Und nicht mehr aus dem Mangel und aus den Fehlern, aus den Enttäuschungen, sondern immer wieder so der wiederinstallierte Sohn, die wiederinstallierte Tochter in Gottes Augen ineinander können sehen. Stell dir eine Gemeinschaft vor, eine Kirche, wo wir einander so im Geist wahrnehmen und nicht aus den seelischen Mängeln und Enttäuschungen, die zweifellos immer da sind. Das wäre eine Kirche, die wäre gerammelt voll, mehrmals am Tag. Wenn man das, die Sicht, wenn das einfach, du kommst in den Raum rein und du merkst, ich bin geliebt. Ich werde nicht angeschaut aufgrund von meinen Mängeln oder meinen Leistungen oder Fehlern oder was auch immer. Einfach, es ist einfach bedingungslose Liebe da. Das zu erkennen, lernen. Und es geht um einen Lernprozess. Und wir schauen nachher noch, was es dann könnte im Weg stehen dazu. Wir gehen noch zu der dritten Geschichte. Die Emmaus-Jünger. Finde ich auch sehr herrlich, wie das beschrieben ist. Oder die natürliche seelische Sicht und die geistliche Sicht. Lukas 24. Zwei, das sind nicht von den 12 Ängsten gewesen, aber trotzdem offenbar sehr eng mit Jesus unterwegs. Die sind von Jerusalem auf Emmaus gelaufen. Das ist etwa 11 Kilometer, etwa 2,5 Stunden. Also ich habe geschaut, es wäre etwa von da zu laufen bis ins Zürichhorn. Sie sind da am Laufen gewesen und sie haben diskutiert. Sie sind traurig gewesen. Jesus ist gestorben. Die Hoffnung ist zerschlagen. Und sie haben diskutiert. Und probiert ihre verwirrten Gedanken. Sie haben noch Gerüchte gehört, sein Leichnam sei weg. Er sei auferstanden. Oder sie sind einfach, dass die ganze Welt ist zusammengebrochen. Also sie haben alles auf die eine Karte gesetzt. Sie haben so Hoffnung gehabt. Und sie haben es probiert, über Diskussion, Gespräche. Kennst du das? Probierst so tiefe Enttäuschungen irgendwie mit Gesprächen irgendwie aufzufangen. Und es geht wie nicht. Ja, wir können auf Jesus gesetzt haben. Jesus in unserem Verstand, aus unserer Sicht, an erste Stelle gesetzt haben und alles ist zusammengebrochen. Es ist nicht aufgegangen. Du findest dich hier vielleicht in einem totalen Scherbenhaufen, in der Psychiatrie wieder und bringst es nicht auf die Reihe. Gespräche helfen dir nicht. Diskutieren hilft nicht. So geht es denen. Und dann kommt plötzlich ein Dritter dazu. Und sie sind mit Blindheit geschlagen. Sie checken nicht, wer das ist. Das ist Jesus. Und er sagt, hey, was ist mit euch los? Ihr seid voll depro. Und ihr redet und macht. Und Jesus sagt, das gefällt mir so. Oh Jesus, ja, erzähl doch mal, was ist denn er hätte jetzt auftrumpfen können, oder? Und zack, er kommt dann schon noch. Aber zuerst einfach mal zuhören. Erzähl mal, was ist denn passiert? Was bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat? Und sie haben erzählt von Jesus und dem Propheten und wie der Gottes Stimme gehört hat und wie der eine andere Sicht gehabt hat und wie sie die Hoffnung gehabt haben, dass er das Volk Israel befreit. Und Gott kann sich leisten, dass so seelisch verstandesmäßige Hoffnungen in unserem Leben zerschlagen werden. Hast du das auch schon erlebt? Er macht so Spiele eben nicht mit. Aber er wird. Er lässt zu, dass sie zerschlagen werden, dass du eine andere Sicht kannst bekommen. Eine geistliche Sicht. Ganz eine neue Sicht. Ein neues Leben. Eine neue Perspektive. Einen neuen Sinn. Und für das müssen manche Sachen in Brüche gehen. Und Jesus sagt nachher, ihr habt zwar einen Verstand, ihr seid intelligent, ihr könnt gut reden miteinander, aber ihr seid eigentlich unverständig. Wir könnten wieder sagen, das sagt Jesus jetzt da an dieser Stelle nicht. Mit dir. Unverständig. Träg im Glauben. Ich checke nicht, was in der Bibel alles beschrieben ist. Ihr seid mit geistlicher Blindheit geschlagen. Und später in der Geschichte sagen sie ja dann die zwei, die sie es nachher erkennen. Erkennen. Brannte nicht unser Herz in uns. Irgendwo haben wir doch etwas gespürt. Aber wir sind gleich bei dem geblieben. Wir haben uns gleich in unserem Teufelskreis weitergetragen. Und die geistliche Sicht, die Jesus nachher reinbringt und aufdeckt aus der Schrift, sagt, hey, das ist im Fall alles beschrieben. Genau so, wie es passiert ist, hat ihnen alles gezeigt. Angefangen bei Mose, in allen Propheten. Das ist noch, also die sind ja, die haben wahrscheinlich dann zwischendurch müssen Pause machen. Also die, das war ja lange Bibelstunde gewesen. Und er hat ihnen den Rotfaden gezeigt. Den messianischen Rotfaden vom ganzen Alten Testament. Aber sie haben es immer noch nicht gecheckt. Oder wir können manchmal dermassen blind sein im Geist. Und so auf den Verstand und auf unsere Gefühle aber fixiert und gefangen da drin. Musste nicht der Christus leiden, um in die Herrlichkeit einzugehen? Heißt, hat Jesus selber gesagt. Und dann heisst es, dann ist dann doch oben geworden, sie sind angekommen. Und sie haben gesagt, hey komm, du musst bei uns bleiben, du musst uns noch mehr erzählen. Das haben sie zu Nacht gegessen, er hat das Brot genommen und gebrochen. Zack. Heisst, das ist ihnen wie Schuppen vor den Augen. Sie erkannten ihn. Das ist halt im griechischen Neuen Testament das Pendant zu dem Yada im Hebräischen. Erkennen. Das ist ja Jesus. Und plötzlich, oder es macht alles plötzlich Sinn. Und dann heisst Jesus verschwand vor ihren Augen. Also er ist ein Geistwesen gewesen, im Auferstehungsleib. Eine liebliche Form temporär angenommen und zack, wieder weg. Also da sind wir voll in der Geistwelt mit Jesus. Und die Reaktion von denen war, auf schnellstem Weg den ganzen Weg wieder zurück. Den anderen das sagen. Und kaum sind sie angekommen bei den anderen, haben die ihnen gesagt, du, wir haben im Fall Jesus gesehen. Und sie haben dann können sagen, wir haben ihn auch gesehen. Was für zwei total verschiedene Sichten. Und beide tönen fromm, oder? Also, wir haben auf Jesus gesetzt, wir haben Jesus vertraut, wir haben gedacht, er befreit uns. Und jetzt ist alles, die ganze Hoffnung ist zusammengefallen. Und schaut, ich habe Verständnis für das. Wir sind in einem weitgehend glaubenden, verstandesmäßigen Glauben erzogen worden. Und die Frustration ist weitgehend sehr gross. Und ich weiss nicht, wie viele Leute nicht mehr in die Gemeinde kommen aus diesem Grund. Wie sich ihre Hoffnung, die sie im Verstand haben können einordnen, sich zerschlagen hat. Wie sie frustriert sind. Wie sie am Straucheln sind, wie es im Psalm 73 heisst. Wir brauchen dringend eine neue Erkenntnis, eine geistliche Erkenntnis. Für Menschen, für Situationen, für uns selber. Zurück zum Psalm 73. Wir brauchen es ja da. Wir müssen ins Heiligtum gehen und erkennen, wie es wirklich ist. Ich glaube, Gott hat noch so einen Reichtum parat. Er wird uns so viel mehr zeigen. sondern eine andere Sicht. Er will uns installieren als Söhne und Töchter Gottes, als Miterbe von Christus. Ausgestattet mit allem, wie es der Vater zum älteren Sohn sagt, du lebst mit mir, alles, was mir gehört, gehört dir. Es gibt noch eine andere Dimension zu entdecken. Wieder zu entdecken. Wir sind nicht die Ersten, die entdecken. Es gibt die wieder zu entdecken. Und aufhören, wie ein Tier, probieren, Christ zu sein. Zu dem sind wir nicht berufen. Das Erkennen, das können wir nur im Geist. Das können wir nicht im Verstand, nicht in den Gefühlen. Das können wir nur im Geist. Das Problem ist, unser Geist kann das Erkennen gehindert werden durch Schuld, Verletzungen, Fluch, sagt die Bibel. Satan hat Anrecht in unserem Geist. Darum können wir nicht sehen, darum können wir nicht erkennen. Und wir können aber erkennen, was es ist. Gott kann es uns aufdecken. Ich lade dich einfach ein, frag Gott, was dir im Weg steht, im Geist. Dich selber in andere Menschen neu zu erkennen, wirklich erst zu erkennen. Oder vielleicht in der Skala zwischen 1 und 100, in der Gewissheit, dass du geliebt bist, wenn dort nur 5 Striche dazukommen, weil du eine andere Erkenntnis hast, dann verändert sich sehr, sehr, sehr vieles, sehr positiv. 5 Striche. Ich glaube, dass das heute Morgen passieren kann. Wir können jetzt das Abendmahl feiern. Und das gebrochene Brot sehen und das vergossene Blut von Jesus. Wir können ihn erkennen im Geist. Wir gehen für das beten. Danke dir, Vater, für deine Sehnsucht, uns zu erkennen und von uns auch selber, dass wir dich erkennen können. Nach Intimität mit uns, nach Umarmung. Aber auch einfach eine Sicht für unsere Lebenssituation, auf der Arbeit, in der Familie, in der Beziehung, in der Gemeinde, in der Kirche. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt auch jedem Einzelnen begegnest, offenbarst, was steht uns im Geist im Weg. Wo ist Schuld? Wo sind Verletzungen? Wo ist Fluch? Wo sind alte Geschichten? Wo gibt es Familiengeheimnisse? Wo gibt es generationenübergreifende dunkle Spuren? Ich bitte dich, Vater, dass du dich offenbarst, jedem Einzelnen, und dass wir erkennen können, auch immer, was es ist, wir können frei werden, dass wir dich erkennen können, dass wir einfach Reich Gottes erkennen können, dass wir eine geistliche Sicht bekommen können in die Gesellschaft, in die Welt, wo wir stehen. Amen. Wir machen es so, dass wir jetzt einfach Zeit haben von der Stille. Ich werde ein paar Tage Musik machen. Und lass dich ein, in aller Freiheit dich einzulassen. Einfach mal zu hören. Was will dir Gott sagen? Was steht zwischen ihm und dir? Was hindert deine Erkenntnis? Was ist der nächste Schritt? Oder einfach dich von ihm zu umarmen. Lass uns darauf ein. Wir können es nicht mit dem Verstand machen, mit dem Gefühl auch nicht. Wir müssen uns wieder darauf einlassen. Und ich gebiete jetzt einfach allen falschen Stimmen in diesem Raum, allem satanischen, gottfindlichen, Ich binde euch in Macht, ich verweise euch als Kreuz von Golgatha, ihr habt kein Anrecht. Und wir stellen einfach den Raum unter den Schutz vom Blut von Jesus. Und wir nehmen auch unsere eigenen Gedankenfestungen, Gefühle, gefangen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und bitte dich, Vater, offenbar du dich jedem Einzelnen. Lass dich in deinem himmlischen Daddy begegnen.